Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Tino Meyer ist in der Leitung. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Tino, hatten wir schöne Ostern.
Hallo Jens, ich grüße dich. Ja, es waren schöne, sonnige Urlaubs, hätte ich fast gesagt. Nein, Ostertage. Nur mit dem Fußballerischen hat es jetzt auch ergebnistechnisch so überhaupt nie gepasst.
Ah, sofort der Stich in die Wunde. Und wirklich, die verheilt noch gar nicht, aber du stichst sofort wieder alles auf. Also wirklich gleich im dritten Satz wird der Fußball erwähnt. Ich wollte mich so langsam rantasten an das Ganze. Was haben wir denn gemacht zu Ostern? Haben wir Ostereier gefunden? Gab es den großen Schoko-Osterhasen? Isst du wieder Schokolade oder bist du gelaufen? Das sind so Sachen, die mich am Anfang erstmal interessieren, um mich so langsam an das Thema Dynamo ranzutasten.
Da will ich den Fragenkatalog mal abarbeiten. Es wurden keine Eier gesucht, es wurden dann dementsprechend auch keine gefunden.
Aha.
Es wurde ein Osterspaziergang oder Wanderung aber unternommen mit der Familie im Bielertal. Das war sehr schön. Okay. Schweizer Mühle, Otto Mühle, so als Stichworte, kann ich empfehlen oder kann ich besser nicht empfehlen, sonst wird es dort ja zu voll. Und bin natürlich auch gelaufen. Du weißt, es ist nicht mehr viel Zeit. Mhm. Jetzt knapp 3 Wochen noch bis Wien, 21. April. Und wie du auch weißt, als guter Trainingsmethodiker, da werden jetzt nochmal die langen Läufe stehen nochmal dran. Ne? Und da hatte ich am Samstag früh 32 Kilometer. Und das war... Mein Trainer hat mir danach gesagt, ich bin zu schnell losgelaufen. Mhm. Ich kann dir sagen, die letzten 10 waren nicht schön.
Nee, das glaube ich.
Und dann waren auch die Stunden danach nicht schön, bis er mir gesagt hat, Tino, du bist zu schnell losgelaufen, insgesamt passt es.
Ja.
Und da wiederum war ich etwas erleichtert und nichtsdestotrotz und unabhängig von schön oder nicht schön, nein, ich esse, versuche nichts Süßes zu essen, habe aber anlässlich des Osterfestes 2-3 Eierlikör getrunken.
Oh, herrlich, kann man
so, jetzt habe ich dir aber fast schon minutiös Bericht erstattet.
Ja, sehr schön. Ich war Sonntag in Prag. Ah, ich muss immer wieder sagen, Prag ist so eine wunderschöne Stadt, eine der schönsten Hauptstädte Europas. Ich gewinne Prag immer mehr lieb. Also muss ich wirklich sagen, es war ein fantastischer Tag, es war wunderbares Wetter, es war einfach toll.
Es gibt ja das sogenannte Herrengedeck und dann habe ich ja deinen Insta-Post entnommen. Es gibt auch ein Ostergedeck.
Ja, natürlich.
Oder?
Natürlich. Ich darf ja jetzt wieder Alkohol trinken und da habe ich mir natürlich auch dort ein Bierchen gegönnt und natürlich auch den besonderen Baumkuchen da. Also das sensationell. Aber das Wetter hat auch gestimmt und es war natürlich jetzt auch nicht wenig los in der tschechischen Hauptstadt, aber es war großartig. Hat Spaß gemacht. War wirklich toll.
Das hat man den Bildern klar entnommen, deutlich zu sehen, ja.
Und weil wir beim Thema Bier sind, unser Exklusivpartner Radeberger hat ja eine tolle neue Kommunikationskampagne, heißt Auf die Leidenschaft, habt ihr die schon gesehen? Also kann man wirklich schön anschauen, diesen Film rund um Radeberger Pilsner und seine neue Kommunikationskampagne. Schmecken konnte man ja die Leidenschaft für Pilsner schon immer aus Radeberg. Jetzt fällt sie einem noch schneller ins Auge mit diesem modernen, frischen und eben auch leidenschaftlichen Design bei unserem Exklusivpartner, eben Radeberger Pilsner. So, Tino, jetzt weisen wir nochmal hin, dass wir am 10. April in Pirna sind. Da freue ich mich sehr drauf, auf unseren nächsten Live-Podcast und auf unsere nächste gemeinsame Veranstaltung. Da sehen wir uns dann endlich auch mal wieder und haben hoffentlich einen launigen Talk dort im Tom Pauls Theater.
Also zumindest versprechen unsere Talk-Gäste, dass es ein launischer, unterhaltsamer Abend wird. Ne? Steffen Heidrich, Robert Koch, David Fischer, Ronny Maywald. Mhm. Ich glaube, da haben wir eine gute Runde. Der Gastgeber, Tom Pauls, ne? Wir sind ja im Tom-Pauls-Theater zu Gast, wird vielleicht auch die eine oder andere Einschätzung zu Dynamo abgeben. Mal schauen, ne?
Mal sehen, wie aktuell das Ganze sein wird, oder?
Und das ist jetzt halt, genau, jetzt kommt es ein bisschen auch darauf an, wie das Wochenende läuft. Ne? Mhm. Aber die Themen werden uns nicht ausgehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Nee, langweilig wird es bei der Sportgemeinschaft definitiv nicht. Und über die Sportgemeinschaft, jetzt tasten wir uns so langsam ran an den Samstag, an den Kar-Samstag. Und da freuen wir uns über einen Stammgast bei uns im Podcast. Thomas Nahndorf schreibt für Tag 24, Dresdner Morgenpost. Thomas, guten Tag.
Ich grüße euch zwei.
Thomas, du sitzt in der Sonne, oder? Du genießt das Frühlingswetter.
Ja, ich sitze bei mir auf der Terrasse und Genieß mal die Sonnenstrahlen, die gerade vielleicht vor einer halben Stunde hier rum sind im Vogtland.
Ist der Frühling auch bei euch im Vogtland jetzt angekommen, ja?
Ja, ich kann euch beruhigen, der Schnee ist weg.
Ah, das beruhigt uns.
Jens, das ist bestimmt wieder Gutmachung, weil er am Samstag in Münster dabei war. Da hat er sich jetzt einen freien Tag verdient oder so.
Genau, Dienstag habe ich es immer frei, weil ich da habe ich Kindertag, Musikschule fahren, Handball fahren. Nach Zwickau in Sohn zum Fußball fahren, aber es sind ja Ferien und deshalb genieße ich heute mal wirklich frei.
Erzähl uns mal erstmal, du hast ja auch ein bisschen den Kulturtrip gemacht, bevor du dir Dynamo Dresden angeschaut hast. Wir wollen uns so langsam rantasten an das schwere Thema vom Samstagnachmittag.
Ich habe mir die Krimi-Historie vorm Krimi angeschaut, ja. Und ich war relativ zeitig dort und da dachte ich mir, gehst mal durch die Stadt und Wilsberg ist einer meiner Lieblingskrimis, weil die sind nicht ganz so schwer. Die sind, wenn du von abends nach Hause kommst, 20.15 Uhr, da kannst du zugucken, da kannst du auch mal 10 Minuten rausgehen und verpasst nichts. Deshalb gucke ich solche Krimis sehr, sehr gerne an und Wilsberg gehört dazu. Und wenn man dann schon mal in der Nähe ist und das Antiquariat da sehen kann, waren übrigens viele, viele, viele Leute,
echt?
Die das sich angeguckt haben und auch einige Dynamos, die von dort aus dann ins Stadion gewandert sind. Und dann hatte ich noch, wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. So viele Fahrräder auf einen Haufen habe ich, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Da am Bahnhof, das waren, ich will nicht übertreiben, aber 3.000, 4.000 Fahrräder standen dort bestimmt.
Genau, es gibt ja sogar ganze Parkhäuser, glaube ich, für
genau,
Fahrräder in Münster.
Am Bahnhof, noch bei der Kaffeekette in Seattle vorbeigegangen und dann bin ich an dieser Tiefgarage für die Fahrräder vorbei, also das war beeindruckend. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, habe die Nervi-Adresse vom Stadion eingegeben, da kam ich nicht durch, da stand die Polizei und, das habe ich noch nie erlebt, der Polizist guckt mich an und sagt, wo willst denn du hin? Da sage ich, na hier steht Nervi-Adresse drauf zum Stadion. Sagte, warte kurz, setzt sich in sein Auto und bringt mich bis zum Presseparkplatz.
Nein!
Ja, mit Blaulicht bin ich zum Stadion gefahren, ja.
Oh.
Ja, und das war mal beeindruckend. Aber nach den 90 Minuten hatte ich das Blaulicht dann selber auch im Kopf.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Als Warnsignal sozusagen.
Ja,
Achtung.
Ja, Achtung, ja. Sie werden jetzt verhaftet.
Ja, wie war denn das Kulinarische? Es gibt ja ein paar westfälische Spezialitäten. Wurde da aufgetischt oder?
Da kann Tino seinen Kollegen Daniel Klein fragen, der war ja mit. Wir haben die Currywurst dort im Presseraum getestet.
Okay.
Die war sehr gut. Kann man essen, ja. Also,
oh, und das will was heißen, wenn das der Kollege Klein auch so bestätigt, weil der ist ja bekennender Grönemeyer-Fan, diesbezüglich gerne in Bochum unterwegs. Ja,
genau.
Und gehst du in eine mehr Stadt, was macht dich da satt? Eine Currywurst. Und wenn er sagt, dass die Münsteraner Currywurst es durchaus aufnimmt, das ist praktisch ein Qualitätssiegel.
Aber in Bochum ist ja die Currywurst verbannt worden aus dem Presseraum.
Und
da kämpft man ja jetzt wieder drum, dass da die Currywurst-Schneidemaschine und natürlich auch die Currywurst zurückbeordert werden in den Presseraum.
Und da siehst du halt, wenn du Heimspiele gegen Bayern München gewinnst, hast du plötzlich ganz andere Probleme. Ne? Da kannst du dich dann wieder um die Currywurstmaschine kümmern.
Ja, das ist richtig. Und in Münster im Presseraum war es noch so, also ihr kennt ja alle Presseräume, Tisch, Stuhl, dort stand ein Kinosessel.
Stimmt, habe ich gesehen bei dir.
Ne? Leider der Film, der nach dem Spiel gezeigt wurde in der Pressekonferenz, es war eine Wiederholung.
Wie nennt man den?
Dirty Dancing. Ja. Man konnte die Dialoge mitsprechen, man wusste, was jetzt kommt. Also es war alles nichts mehr Neues.
Wobei das Spiel davor mehr Dirty als Dancing war, oder?
Ja, das kommt noch dazu. Das habe ich ja gesagt. Oder täglich grüßt das Murmeltier, das passt vielleicht noch besser. Zeitschleife.
Dann kommen wir mal zu dem Film, der da vorgespielt oder aufgeführt wurde. Wie nennen wir den, Naro? Dominant, aber nicht effektiv? Oder,
ja, so wie immer. Also, ja,
aber das ist jetzt schon Folge 25, oder? Also es ist auf jeden Fall nicht die Erstaufführung.
Nee, das ist deshalb habe ich ja gerade gesagt, das ist eine Wiederholung und das läuft durch in dieser Saison. Also die ersten 45 Minuten waren das Beste, was ich in dieser Saison auswärts von Dynamo gesehen habe.
Da war in dieser Saison?
In diesem Jahr,
okay.
2024. Da war selbst Mannheim nicht so dominant, müssen ihre Chancen machen und das ist das, was du halt auch immer wieder siehst. Das ist bis 20 Meter vom Tor, bis zur 16-Meter-Linie ist das hervorragend, da kommt keine Mannschaft mit, bin ich ehrlich. Aber was dann passiert ist, zu Ostern hätte man gesagt, sie haben keine Eier. dass du mal schießt. Ahmed Aslan hatte eine Chance. Das hat er uns dann versucht zu erklären im Nachhinein, warum er dort aus 16 Metern nicht direkt schießt. Er hatte Angst, der andere bringt einen Fuß davor und hat sich noch einmal um die eigene Achse gedreht und schlänzt dann mit links. Robin Meisen hatte so eine Chance. Dann hattest du Pech mit dem Lattenkopfball von Lars Bünning. Da hat er wirklich alles richtig gemacht. Ja. Ja, und dann kommt der Schulze Niehaus noch mit den Fingerspitzen ran. Der Ball geht an der Latte. Der Elfmeter, den man pfeifen kann, gegen Jakob Lemmer, und dann kam halt alles wieder zusammen. Und ich saß neben Schiedsrichterbeobachter. Hatte ich auch das erste Mal. War auch mal eine ganz interessante
Polizei, Schiedsrichterbeobachter, was du alles hattest am Samstag.
Ja, ne, da saß zwischen mir und Daniel. Also ich links, er rechts. Und das war auch mal eine relativ interessante Geschichte, weil wir dann bei jeden strittigen Entscheidungen haben wir ihn angeguckt und er hat nur genickt oder den Kopf gerunzelt oder die Stirn gerunzelt. Ja, und er sagte zur Pause zu mir, also wenn Dynamo das nicht gewinnt, ich weiß nicht, was das im Fußball schiefläuft. Dann habe ich aber gesagt, das sind aber genau die Spiele, die Dynamo verliert. Na, Münster hat aber gar nichts gezeigt. Dann habe ich gesagt, warten Sie mal auf die erste Chance. Und bumm, genau. War drin.
Eigentlich war das mit Ansage und es musste so kommen, wie es gekommen ist, und genau darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Du hast schon so ein paar Anhaltspunkte gegeben, Thomas, für diesen Samstag. Eins muss man mal vorweg sagen, Tino, und das hat Thomas ja jetzt auch gerade gesagt, es war kein Auswärtsspiel wie Halle, Aue oder Ingolstadt, wo sie richtig gehend enttäuscht haben. Das haben sie eben speziell am Samstag in der ersten Halbzeit nicht.
Also wenn wir uns der Sache langsam nähern, gebe ich dir total recht, und dann kann man das total auch loben, und das ist auch gut, dass sie diese Einstellung oder beziehungsweise diese Spielweise an den Tag gelegt haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, war das ja auch unser allergrößter Befürchtung, zumindest meine, dass Dynamo dem Spiel kämpferisch nicht gewachsen sein wird. Also das, was ich an Zusammenschnitten gesehen habe und was Thomas jetzt nochmal ausführlich bestätigt hat, war dem halt nicht so. Dynamo war die klar bessere Mannschaft, und das ist erstmal positiv, aber.
Ja, aber ist definitiv, es gibt keine Haltungsnoten, und das haben wir auch schon so häufig jetzt hier gesagt im Podcast, es zählt das nackte Ergebnis, und du musst zur Halbzeit irgendwie führen. Also sei es über den Elfmeter, über die Elfmetersituation werden wir auch sprechen, aber du bist ja optisch komplett überlegen, hast so viel Ballbesitz, 66% waren es dann am Ende, glaube ich. Also du musst doch aus deiner optischen Überlegenheit, auch aus deiner Zweikampfstärke irgendetwas in Sachen Ergebnis auf die Anzeigetafel bringen. Und das gelingt dir ja auswärts seit Wochen nicht.
Ja, und nochmal, das war von hinten raus, das war zügig gespielt, das war sicher gespielt. Luca Herrmann hat seine Rolle als Sechser deutlich offensiver interpretiert als zum Beispiel Paul Will. Er hat seine Nebenleute eingesetzt. Poik ist mitgegangen. Auf der rechten Seite Kammer ist mitgegangen. Das sah alles für ein Drittliga-Topspiel wunderbar aus. Die Mannschaft, die seit Ewigkeiten nicht mehr verloren hat, hatte dort nichts zu melden. Aber es war wirklich so, je weiter du an den 16-Meter-Raum rangekommen bist, umso umständlicher haben sie es gemacht. Wie gesagt, nochmal gedreht, nochmal gespielt, statt zu schießen. Da bringst du keine Hintermannschaft in der, jetzt hätte ich fast gesagt, Oberliga durcheinander, das haben sie ja auch nicht geschafft. So ein Spitzenteam kriegst du dann nicht geknackt. Du musst dann mit dieser Wucht, mit der sie aus der Abwehr nach vorne marschiert sind, diese Wucht war alle, und mit dieser Wucht hätten sie weiter marschieren sollen. Und das ist das Dauerproblem seit dem 20. Januar, dass sie das nicht schaffen.
Und das setzt sich, und da brauchen wir nicht drum herum reden, ja, irgendwann dann auch in der Birne fort. Mensch, ja. Auswärts tun wir uns so schwer, auswärts schießen wir keine Tore, um Gottes Willen, hier ja nicht in Rückstand geraten. Und irgendwann rattert es dann auch im Kopf. Und ich finde eben auch, sie machen es viel zu kompliziert. Bis zum 16er sieht das alles schön aus, aber dann schieß doch mal, dann einfach mal den Abschluss suchen und dann eben auch mal von außerhalb.
Genau so. Ich finde, der Thomas hat das gut beschrieben, als er das wiedergegeben hat, wie Ahmed Aslan seine Chance beschrieben hat.
Ja, das wurde ich in der Kabine auch gefragt. Das ist natürlich, können gerne mal die Plätze tauschen. Die Wahrnehmung von außen und auf dem Platz ist anders. Meiner Meinung nach, wenn ich da schieße, hat er den Fuß davor. Deswegen kappe ich nochmal ab und schieße mit links. Das sind Millisekunden, in denen man entscheidet. Aber kann auch richtig sein, da zu schießen, weil dann hat er zwar den Fuß davor, aber vielleicht ist es dann genau der Schuss, der abgefälscht ist und reingeht. Wenn ich aufziehe und den Ball dann mit links reinmache, sagt auch keiner was. Aber ja, genau das ist die Situation, dass wir da vielleicht einfach nicht nachdenken, schießen und ja, vielleicht ist er dann einfach abgefälscht und drin.
Und genau dieses ist für mich ein Ansatz. Es wird halt zu viel, je näher die ans Tor kommen, umso mehr wird gedacht. Wie müssen wir es jetzt machen, statt es irgendwie intuitiv zu machen? Wobei ich halt auch sage, selbst die Drehung, die Szene habe ich noch gut vor Augen, die war ja super. Der Schuss war ja so schlecht auch nicht, dieser Schlenzer, dieser Versuch. Und jetzt bediene ich so ein Ding, was wir jetzt praktisch uns auch schon seit Wochen erzählen. Vor einem Jahr wäre der reingegangen. Wahrscheinlich wäre er sogar an Innenpfosten und reingegangen. Aber jetzt geht halt gar nichts rein. Und das Problem ist für mich, ja, wie lange wollen wir uns das noch erzählen? Ne? Wenn das jetzt das dritte Spiel gewesen wäre, wäre es auch schon viel. Aber es ist ja gefühlt das 10. Spiel, wo wir uns das jetzt so weiter erzählen. Vielleicht ist 10 so hochgegriffen, sagen wir 8 oder 7. Und das ist so jetzt mein Thema, wo es mir auch schwerfällt, jetzt meinen Optimismus zu behalten, Jens, und du weißt, das will was heißen, und zu sagen, nee, die Mannschaft muss einfach so weiterspielen. Grundsätzlich würde ich ja sagen, spielt einfach so weiter, der Knoten wird irgendwann platzen, wie man so schön sagt. Nur wie lange soll das jetzt noch dauern? Und jetzt, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, ist halt auch nicht mehr der Tabellenplatz 2 da, wo man sagt, im Grunde stimmt ja alles noch, sondern Dynamo ist jetzt 4. Und da gehen die Alarmglocken, das Blaulicht geht da halt schon mal an. Ne?
Weiß nicht, wann ich mal so überlegen war und verloren habe. Wir hatten so ein Spiel gegen Essen, da haben wir wenigstens einen Punkt geholt. Ich weiß nicht, eine Standardsituation und wir verlieren 1-0. Also es ist, wenn sie mal durchgekommen sind, irgendwie dann war Abseits. Dann haben wir es gut gemacht, dass die dann im Abseits stehen. Aber weiß nicht, ob die sonst irgendwie mal vors Tor gekommen sind. Deswegen absolut bitter.
So blöd das klingt und so oft dieser Satz jetzt schon gefallen ist, aber wir haben unverdient verloren. Also meines Erachtens und ich glaube von außen auch, also unverdient, aber altes Thema. Wir müssen halt auch mal Tore machen, dass wir sagen können, wir haben verdient gewonnen.
Ist schwer, dann jetzt dazu irgendwas zu sagen, weil am Ende verlierst du 1-0. Das ist Ergebnissport und wir haben verloren und das steht am Ende des Tages dann über dem Spiel.
Ich sag mal so, Hermann Gerland hat mal gesagt, immer Glück ist Können, immer Pech ist Unvermögen. Genau. Und klar kannst du uns immer wieder erklären, wir haben die Chancen, die nutzen wir nicht, aber wir spielen ja optisch überlegen. Aber wie gesagt, das Spiel wird an Ergebnissen festgemacht. Und sie haben sich ja auch dieses Weiterkommen im Pokal dann gesagt, okay, wir sind ja weitergekommen, wir haben das Spiel ja dann gewonnen. Weil sie auch wissen, es ist ein Ergebnissport. So. Und Münster, wie Ingolstadt, wie Aue oder Halle, da waren die Ergebnisse eben nicht da. Und du kannst auch noch ein paar Heimspiele mit hinzuzählen. Die Rückrunde ist einfach mal enttäuschend. Und da ist viel Optimismus nicht mehr übrig geblieben. Lass uns mal beim Samstag bleiben. Arslan-Chance haben wir besprochen. Lattenkopfball Bünning. Boah, Pech. Einfach Pech. Und den hält er eben auch gut.
Schade. Hätte ich gerne das Tor gemacht zum 1-0. Dann läuft das ganze Spiel anders, logischerweise. Ja, bitter.
Ich sag mal, Lars hat in dem Moment wirklich alles richtig gemacht. Ja. Und es war mal einer, der mit Wucht und mit Wille in dieses Kopfballduell rein ist. Mhm. Das ist wirklich Pech. Ja, und es war das 16. Mal Aluminium in der Saison. Das ist auch wieder so eine verflixte Statistik. Nur Münster hat einen mehr. Mhm. Aber die scheinen das nicht so groß zu stören wie Dynamo. Das ist auch Pech. Und die Chance wieder von Robin Meissner in der Nachspielzeit, da kann man auch sagen, der Torhüter hat ihn gut gehalten. Man kann aber auch sagen, er war halt nicht gut geschossen. Nee. Ja, nicht platziert, er war mit voller Wucht geschossen, aber halt nicht platziert, dass er seine Hände noch hochreißen konnte. Mhm. Halben Meter weiter nach links, saust da oben ins Engel und du hast zumindest den Punkt geholt, den du dir gewünscht hättest. Und so bist du wieder nach Hause gefahren und es wird nicht besser mit dem Kopfkino.
Aber der regt mich ja gar nicht so sehr auf. Klar regte er mich am Samstag auf, weil es eben quasi die letzte Aktion in dem Spiel war, aber Lämmer hat in der zweiten Halbzeit auch eine richtig gute Möglichkeit, aber schießt nicht mal aufs Tor, also er kriegt den Schuss nicht mal aufs Tor, der geht ja richtig weit vorbei.
Ja, der geht weit vorbei, er hatte dann auch noch ein, zwei Situationen, wo er sich gut rechts durcharbeitet, wo er dann völlig frei in den Strafraum reinläuft und dann ist dort aber auch keiner, oder beziehungsweise dort sind schon welche, aber die stehen hinter den Münsteranern. Also es ist nicht so, dass mal einer eingelaufen ist und vorbeigegangen ist. Das hatten sie zweimal bei Flanken von Park. 72. und 75. Minute, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Einmal geht Amo nicht zum Ball hin oder macht seinen Fuß nicht lang. Und beim zweiten Mal ist es Lucas Couto, der einfach nur so hochspringt und den Fuß so halbgar versucht, an den Ball zu bringen. Und es war keiner, der dann gesagt hat, jetzt mit Wucht, jetzt fliege ich in den Ball. Und wenn ich mit dem Knie gegen den Pfosten krache, war nicht. Und alles andere hatte Münster relativ leicht zu verteidigen.
Ja, man muss ja sagen, es waren jetzt auch nicht so viele Chancen wie zum Beispiel gegen Essen oder Sandhausen, aber für ein Auswärtsspiel musst du aus den Möglichkeiten, die du gehabt hast, zumindest ein Tor dort erzielen und musst dich wirklich wenigstens mit einem Punkt belohnen. Also das ist nicht erklärbar. Nicht erklärbar, dass du es nicht mal schaffst, dort ein Tor zu erzielen.
Ja, absolut. Für mich ist es das Spiel an sich, du hast es gerade beschrieben, Jens, ist schlimm genug, aber noch schlimmer ist diese Reihung, ist diese Aneinanderreihung, ist diese Duplizität der Ereignisse. Und man kann ja danach die Pressekonferenzen von Markus Anfang, das ist ja mitunter wortgleich, Thomas hat das schon angedeutet, du musst nur den Gegner austauschen, aber mitunter ist die Beschreibung, und das ist jetzt gar kein Vorwurf an Markus Anfang, der beschreibt, was er gesehen hat und er beschreibt jede Woche wortgleich, was er gesehen hat und er sagt, einen Punkt hätten wir uns mindestens verdient gehabt, das habe ich schon x-mal gehört. Die Chancenverwertung ist unser Problem, das höre ich noch länger sozusagen. Also das ist echt so mein Thema, wo ich habe das Wort Ratlosigkeit gelesen in dem einen oder anderen Analyse nach Münster. Und diese Ratlosigkeit, die spüre ich in mir ehrlicherweise auch, weil ich mir echt nichts mehr einfällt, außer zu sagen, ja, bleibt dran, macht weiter. Aber das klingt jetzt schon fast wie Durchhalteparole.
Ja, das ist Durchhalter. Und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist wirklich bei den Aussagen nach dem Spiel immer wieder dasselbe.
Ich finde, dass wir heute ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, wir waren heute von der ersten Minute an vor dem Spiel, haben das Spiel komplett kontrolliert. Und finde auch, alle Lösungen, die wir anspielen konnten, haben wir gemacht. Wir sind viel über den Sechser gekommen, dann hat der Gegner umgestellt, haben mit einem Stürmer agiert, hat den Sechser-Position zugemacht, dann sind wirklich viel über das andere Mittel gekommen, viel über Steilklatsch gekommen. Dann haben sie wieder reagiert, haben wieder ihre Sechser verändert und sind mit den Innenverteidigern durchverteidigt. Wir haben dann über Steilklatsch, haben Ball entfernten Mittelfeldspieler gefunden. Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht heute, richtig gut bespielt und immer wieder Lösungen gehabt. Und ich finde auch, dass wir es sehr, sehr gut wegverteidigt haben und waren da zwischen den 16ern, so wie vielleicht in den letzten Wochen, für mich auch über das ganze Spiel die bessere Mannschaft. Es ist ärgerlich, dass wir das Spiel dann verlieren. Das hat auch wieder was mit unserer Chancenverwertung zu tun. Ich glaube, in dem Spiel war grundsätzlich jetzt nicht so, dass viele Hochkaräter drin waren. Das ist halt ärgerlich, dass du dann in der ersten Halbzeit den Elfmeter nicht bekommst. Dann gehst du 1-0 in Führung und dann läuft das Spiel natürlich komplett anders. Ja gut, ist halt so, müssen wir akzeptieren. Mit eigentlich einem Torschuss aufs Tor haben wir dann das Tor bekommen.
Aber wenn wir den Film nehmen und täglich grüßt das Murmeltier, der Bill Murray hat ja dann, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat dann ja, als er durchgeholt hat, das ist immer gleich, hat er mal verrückte Sachen probiert. Und ja, ich meine, gut, nur ist Dynamo einen Tag eher angereist. Vielleicht war das schon verrückt im Sinne von verrückt genug, um diesmal von Anfang an gegenzuhalten. Ordentlich. Thomas hat von der besten Halbzeit, ersten Halbzeit des Kalenderjahres gesprochen. Also auswärts, ja. Und dann fällt mir noch Justin Eilers ein, der letzte Woche, glaube ich, dem Kicker ein Interview gegeben hat und auch gesagt hat, er will von der Mannschaft mal irgendwas Verrücktes, müssen wir mal sehen. Er hat das dann nicht näher ausgeführt, was genau er da meint. Aber irgendwie, es ist dann, geht dann so Steno-mäßig, ne? Wie Thomas es beschrieben hat, wie Markus Anfang es beschreibt, wie wir es alle auch immer wieder sehen. Und am Ende geht das Spiel auch wieder 1-0 verloren.
Eine Sache erstmal, erste Halbzeit noch. Elfmetersituation. Schwengers hat übrigens Kickernote 2,5 bekommen, der Referee.
Also ich habe an meine Kollegen des Kickers schon geschrieben, dass ein Schiedsrichter mit vier klaren spielentscheidenden Fehlentscheidungen eine 2,5 kriegt. Das ist rosa Brille vom Münsteraner Berichterstatter.
Sehe ich auch so.
Aber Thomas, was hat denn die Stirn deines Nachbarn bei der Elfmeterszene? Also wie hat denn die Stirn reagiert?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir auf der Tribüne, weil wir weit, das war das Tor, was von uns entfernt war, diese Situation im Real Life, wie es so schön heißt, gar nicht so mitgekriegt haben, sondern erst in der Zeitlupe. Weil wir waren alle der Annahme, er hat sich aus Versehen auf den Ball gestellt oder hat sich komisch auf den Ball gestellt. Dass er dann getroffen wird, das siehst du wirklich erst in der Zeit, oder das haben wir erst in der Zeitlupe gesehen. Und er wird klar getroffen. Der Fehler von Jakob vielleicht in der Situation, er fällt erst 3-4 Sekunden später nach einem weiteren Ballkontakt. Ne? Also wenn er gleich fällt, also er hat ihn ja glasklar getroffen, da brauchen wir nicht drum rumreden. Ist ein Elfmeter, dann steht es vielleicht wirklich 1-0, dann geht das wirklich vielleicht anders vonstatten, weil dann vielleicht mal dieser Kopf wieder nach oben geht. Aber da nicht zu pfeifen, war schwer. Und er stand gut. Das muss man noch ganz ehrlich, das hat man dann auch in der Zeitlupe gesehen. Dann gab es in der zweiten Halbzeit allerdings auch einen klaren Elfmeter gegen Dresden.
Das Handspiel.
Beim Handspiel von Jakob Lewald. Und dann war noch eine Szene, wo der dann kurz zum Schluss, da bleibt ja ewig auf dem Ball liegen in der Nachspielzeit, wo Manuel Schäffler von 3-4 Münsteranern umringt ist und einer liegt auf dem Boden, der den Ball zwar nicht mit der Hand berührt, aber er bleibt halt liegen auf dem Ball. Und das hätte zumindest indirekter Freistoß sein müssen.
Ja, und war auch eine gute Entfernung.
War eine gute Entfernung. Aber auf der anderen Seite sind diese permanente Nörgelei auf den Schiedsrichter, auch von Markus Anfang, der dann beim Magenta gesagt hat, was soll ich da noch sagen, weil sie ihm logischerweise die Szene gezeigt haben. Und auch zur Pressekonferenz gesagt hat, wir hätten einen Elfmeter kriegen müssen. Er gibt seinen Spielern immer wieder ein Alibi. Und das sehe ich auch als verkehrt an. Man muss auch mal losgelöst von dem Schiedsrichter so ein Spiel sehen. Und dann hattest du halt deine Chancen und hast sie nicht genutzt. Und wer weiß, vielleicht hätten sie den Elfmeter auch in die Münsteraner Fankurve geschossen. Weiß man alles nicht. Aber da immer zu sagen, wir hätten, wenn man sich diese auf Liga 3 Online diese Tabelle anguckt, wie wer bevorteilt und benachteiligt wurde, da steht Pari bei Dynamo. Ja, und dann immer wieder zu sagen, wir hätten, das hören die Spieler ja auch, auch wenn sie alle sagen, wir gucken kein Fernsehen, wir hören kein Radio, wir lesen keine Zeitung, die schauen sich das schon an. Und wenn dann ein Trainer sagt, wir hätten gewinnen müssen, weil wir hätten ja einen Elfmeter kriegen müssen, dann sagen die, boah, dann waren wir ja gar nicht so schlecht, dann lag es nicht an uns.
Sie kriegen es ja auch im Kreis gesagt. Also ich glaube schon, dass er Ihnen im Kreis auch sagt, Mensch, ihr habt ein gutes Spiel gemacht. Da gibt es ja die erste Analyse des Spiels. Wir hatten auch wieder Pech mit dem Schiedsrichter. Und sicherlich, der hat nicht seinen besten Tag gehabt. Deshalb habe ich mich auch über die Kickernote gewundert. Und ich sag mal so, Nicolas Winter, der beste Schiedsrichter der dritten Liga, hätte den wahrscheinlich glasklar gepfiffen. Der pfeift ja auch ganz andere Elfmeter.
Ja. Und dann, das ist ärgerlich, wenn man dann den Elfmeter, den Ferl gegen Sandhausen.
Ja, den meinte ich ja. Da war Nicolas Winter der Schiedsrichter.
Wahnsinn, da Elfmeter zu pfeifen.
Ja.
Und auf der anderen Seite pfeifst du diese klaren Dinger nicht.
Ja.
Und, aber Ahmed Aslan hat auch einen guten Satz gesagt, weil ich noch eine andere Szene angesprochen habe, die wirklich kurios war, die erzähle ich euch gleich. Der hat gesagt, wir machen Fehler und die Schiedsrichter machen Fehler. Mhm. Ne? Und so ist es. Und die Szene war, das war kurz nach dem 1-0 von Münster, da hatte Dynamo Ecke. Und in dem Moment, wo Arslan zur Ecke an den Ball ranhaut, bricht Zimmerschied im Strafraum zusammen und er wird klar gefoult. Und der Schiedsrichter geht hin, redet mit den Spielern und wiederholt die Ecke. Und da sagte der Schiedsrichterbeobachter, jetzt müssen wir mal drauf gucken, wann Arslan an den Ball schlägt. Hätte er nämlich schon an den Ball geschlagen, hätte es Elfmeter und eine rote Karte geben müssen. Und es ist aber nicht, er sagte, das ist knifflig. Es ist nicht hundertprozentig aufzulesen, ob Arslan schon an den Ball gehauen hätte, weil dann hätte Dynamo nämlich auch noch eine Chance zum Einspruch gehabt, weil das dann wieder ein Fehler gewesen wäre. Der hätte sowieso nicht gegolten, weil sie wieder gesagt haben, Tatsachenentscheidung. Aber das wäre selbst nach dem Regelwerk falsch gewesen, dort dann die Ecke zu wiederholen.
Thomas, ich glaube, Dynamo, und du hast das ja auch schon angedeutet, tut echt gut daran, bei sich zu bleiben. Weil ich bin der Meinung, wenn du in Münster 3 Tore machst und dann nur 3-3 spielst, weil der Schiedsrichter dir 2 Fehlentscheidungen zu deinen Ungunsten trifft, dann kannst du dich aufregen. Aber solange du deine Dinger nicht machst und eigentlich vor der, wie es immer so schön heißt, vor der eigenen Türe genug zu kehren hast, musst du echt nicht auf andere zeigen.
Nee.
Und das, auch wenn man dann immer sagt, das kommt ja dann immer noch nachgeschoben, das war halt nicht der Grund für die Niederlage oder so. Aber genannt wird es halt trotzdem, und im Unterbewusstsein, das denke ich schon, setzt sich dann sowas auch fest. So irgendwie hier, wir werden vielleicht jetzt nicht bewusst benachteiligt, aber uns widerfährt immer irgendein Unrecht. Und das ist aber Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch. Und wenn du diese Liga 3-Tabelle ansprichst, wo es pari steht, was Fehlentscheidung zugunsten und zu Ungunsten von Dynamo betrifft. Damit ist ja alles gesagt.
Dann sprechen wir mal über Münster. Also ihr habt es auch schon gesagt, von Münster war tatsächlich in der ersten Halbzeit offensiv nichts groß zu sehen. Sie hatten auch die beiden Top-Stürmer richtig gut unter Kontrolle. Sie haben es auch defensiv wirklich gut gemacht. Und Stefan Kutschke hat ja dann auch zur Halbzeit gesagt, Mensch, angetan von der Leistung der Mannschaft, wir müssen so weitermachen. Aber ich hatte schon so ein Gefühl, dachte, naja, Münster wird wohl nicht ganz so weitermachen. Irgendwie kriegen die dann eine Chance. Und da siehst du halt, welche Mannschaft momentan das Momentum hat. Und Münster macht aus dieser Chance mit diesem Kopfball, der lang und länger wird, dann das 1-0. Und was Rückstände mit Dynamo Dresden aktuell anstellen, das wissen wir alle drei nur zu gut.
Ja, das war auch noch einem Standard kurz ausgeführt, Flanke rein. wo Luca Herrmann noch weggeblockt wird und dann steigt. Nee, da ist er gar nicht hochgestiegen, da stand ja der Malik Badmaz und hat zwischen Niklas Hauptmann und Robin Meissner kam er zum Kopfball und er erwischt ihn aber auch wieder so, dass er hinten reinfällt. Das ist das Momentum. Du hast 6 Spiele hintereinander gewonnen. Du spielst eine grottenschlechte erste Halbzeit, weil das der Gegner gar nicht anders zulässt. Und dann nutzt du deine erste Chance. Und das ist Qualität. Nicht nur Glück, das ist Qualität.
Naja, ich sag mal so, das Momentum, das ist schon so. Das ist gerade klar bei Münster. Wenn du so ein Momentum hast, machst du so ein Tor wie Münster. Mhm. Das Problem, ja, finde ich, dass Dynamos Anti-Momentum, wenn das das Gegenteil von Momentum ist, eben jetzt schon zu lange anhält. Und die Frage ist, wie lange guckt man sich so ein Anti-Momentum an? Ich meine, Münster kann das jetzt laufen lassen. Die ziehen das, solange das geht. Und wenn das irgendwann, wenn dieser Flow weg ist, das Momentum weg ist, dann werden sie vielleicht auch mal 3 Spiele verlieren und dann ist trotzdem alles gut. Aber Dynamo hat eben das ganze Gegenteil des Momentums oder so ein Negativmomentum. Und dem, da können wir ja jetzt nie einfach sagen, das wird schon. Weil es werden halt, was Einzige, was wird, ist, der Rückstand wird größer und die Spieltage werden weniger. Und es gibt gerade jetzt irgendwie für uns Außenstehende, die wir im Training nicht jeden Tag dabei sind, in der Kabine nicht dabei sind, nicht so irgendwie das Gefühl, dass dieses Momentum mal kippen könnte, wieder mal zugunsten von Dynamo. Ne? So ein Spiel, ich hatte das, glaube ich, vorher geschrieben bei uns im Newsletter, ich dachte, vielleicht ist Münster genau die Chance einer Mannschaft, der man vorher sagt, ohne Kutschke, ohne Will, ihr habt keine Chance in Münster oder ihr werdet es schwer haben. Wenn die zum schwer erkämpften 1-0-Sieg kommt, dann kann das genau so ein Momentum auch mal kippen, aber es ist eben auch wieder nie passiert.
Und weil du Münster ansprichst, Rückrundentabelle, klar, die beste Mannschaft, 30 Punkte, 9 Siege, 3 Unentschieden in den 12 Spielen. Und wenn du Dynamo Dresden dir da anguckst, Platz 14. 14 Punkte, 4 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Und es ist fast die Bilanz eines Abstiegskandidaten. Das ist nicht erbaulich.
Ja, 14 Punkte, wobei die ersten 3 Punkte der Rückrunde waren noch das alte Jahr, wo du selber noch dieses Momentum hattest, diesen Flow. Mit dem 1-0 in Bielefeld.
Was übrigens eine starke Leistung war, ne? Das war so ein bisschen der Maßstab, was wir ja auch gesagt haben. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, Jens. Bielefeld ist echt so ein Gradmesser gewesen, wo du halt gegen einen heimstarken Gegner wirklich die Tugenden auf den Platz gebracht hast und dir so einen 1-0-Sieg dreckig erkämpft hast. Kopfballtor Niklas Hauptmann.
Genau. Und jetzt hast du in diesen 11 Spielen 11 Punkte. Das ist ein Punkt im Schnitt. Du hast zwar 15 Tore geschossen, aber davon 7 gegen Lübeck. Und du hast in den letzten 4 Spielen 2 gegen 1860.
Und du resignierst bei Rückständen. Ja. Also du merkst ganz deutlich, die Mannschaft kommt mit Rückständen gar nicht mehr klar. Klar kannst du jetzt sagen, okay, sie hatten ja dann auch Chancen und sie kapitulieren nicht. Aber ergebnistechnisch tut sich dort an der Anzeigetafel nichts nach einem Rückstand. Und guckt ja an, wie sie in der Hinrunde mit Rückständen auch mit Dingen zurechtkamen, die halt nicht so gelaufen sind. Stichwort zum Beispiel Heimspiel gegen Unterhaching. Man muss sowieso unterscheiden zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Aber trotzdem, in der Hinrunde sind sie mit kleinen Rückschlägen, mit Dingen, die nicht so laufen, besser klargekommen als jetzt.
Ja, und da brauchst du nur auf die Ergebnisse der Hinrunde gucken. Das hatte ich jetzt auch mal geschrieben. Halle 2-1. Aue 2-1. Ulm 3-2. Münster 1-0. 12 Punkte mit Spielen, mit jeweils einem Tordifferenz gewonnen. Und jetzt hast du aus diesen 4 Spielen einen geholt. Gegen Ulm, das 0-0. Und du hast die anderen Spiele genau mit der gleichen Differenz verloren. Also auch immer mit einem Torunterschied. 0-1 in Halle, 1-2 in Aue und jetzt 0-1 in Münster. Und das ist das, dass dieses Momentum in der ersten Halbserie, vielleicht auch, weil es da noch nicht so Richtung Saisonende ging, weil du da noch nichts zu verlieren hattest. Du hattest was zum Aufbauen, du konntest dich in den Flow bewegen und dann hast du die Dinger gezogen. Und dann haben sie auch gegen Halle und gegen Ulm die Spiele gedreht nach einem 0-1. Das ist jetzt alles nicht mehr zu sehen. Und ich in dem Dynamo-Podcast komme ich ungern auf die anderen Sachsen zu sprechen. Die haben am Samstag in Ulm in 20. Punkt nach einem 0-1 geholt.
Dynamo 7. Also ich muss jetzt kurz überlegen, wen du jetzt meinst. Aber ja, es fällt mir ein. Und es war ja, im Grunde genommen haben wir so heimlich auch so die Daumen gedrückt. Also ganz, ganz heimlich. Und hätten vielleicht uns sogar gefreut, wenn der Schacht mal gewonnen hätte in Ulm.
Und also es war ja im Bereich des Möglichen sogar.
Ja, es war im Bereich des Möglichen. Das Problem der Auer ist wieder, also wie gesagt, die drehen gerne mal Rückstände. Mhm. Der 20. Punkt nach einem 0:1, das ist bemerkenswert. Das ist auch, glaube ich, Platz 1 in der Drittliga in der Wertung. Aber sie haben dann den 17. Punkt abgegeben nach einer 1:0 oder 2:1 Führung. Und das ist wieder, das ist für mich auch dieses Phänomen, auch wenn es schon so oft, wenn du 1:0 führst, gewinnst du. Und wenn du nicht führst, kriegst du es nicht gebacken. Ja. Das ist dann, und wenn man das auch immer sieht, diese 1:0 Führung, immer Bielefeld rausgenommen, die sind auch alle relativ zeitig gefallen. Mhm. Dann spielst du plötzlich wie befreit auf. Wie gegen Lübeck, dann das sind Dinger reingegangen, die Bälle, die wären normalerweise am Pfosten rausgekommen und wären aber noch abgefälscht und sind reingegangen. Und dann hast du dieses Glück dir wieder erarbeitet. Aber solange es 0:0 steht oder der Gegner sogar führt, du kannst einen Haken an das Spiel machen, wenn Dynamo 1:0 führt, und du kannst einen Haken an das Spiel machen, wenn der Gegner 1:0 führt.
Ja. Ich meine, ist leider so. Wenn wir uns jetzt in Phrasen retten, könnte man halt sagen, ne, man sagt ja, Lübeck, die hatten nach dem 7:2 in Dresden gesagt, wir verlieren lieber einmal 2:7 als 7-0:1. Und bei Dynamo muss man jetzt echt das Ding umdrehen, und hatte das Gefühl, weil an dem Tag ging alles rein und davor und danach geht nichts mehr rein. Wahrscheinlich haben die ihr ganzes Glück in dem Spiel verballert, was man so an Glücksdingern so hat. Und da ging halt wirklich alles rein, und wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Wenn ich mir auch die Tabelle, also die Tordifferenz angucke, das ist ja so ein Satz, den ich auch von Dynamo immer höre, mit 49 Toren, na klar stehen die nicht schlecht.
Aber du musst die 7 da rausrechnen ein bisschen, ja, also,
genau,
weil das war
Punkt.
Ein Spiel.
Genau das ist der Punkt, ne? Das ist diese, und wenn man diese 7 rausrechnet, dann ist es wirklich auch nur noch Mittelmaß dritte Liga. Und dann kann man, ich habe dann überlegt, okay, wenn du viele Tore schießt und trotzdem wenig, vergleichsweise wenig Punkte holst, wird es an der Abwehr liegen. Das ist ja auch ein Trugschluss. Dynamo hat mit 31 Gegentoren, stellen sie gerade die beste Defensive der dritten Liga. Also jetzt können 31 Gegentore in 31 Spielen sind für eine Spitzenmannschaft wahrscheinlich zu viel im Schnitt. Ne? Das heißt halt eben auch ein Gegentor pro Spiel. Aber für diese Liga ist es jetzt nicht zu viel. Also irgendwo vernebelt so ein 7:2 nicht nur die Statistik oder wahrscheinlich nicht nur die Sinne, sondern auch die Statistik, und ist jetzt kaschiert so ein katastrophales Kalenderjahr 2024. Ne? Weil wenn wir das mal noch rausrechnen, dann ist es ja eher desaströs. Ne?
Ja, ne, du brauchst ja bloß die 5 folgenden Spiele angucken. Wie gesagt, Lübeck 7 Tore, und die Spiele, die da drauf kommen, die 5, 3 Tore, 1 in Aue, 2 gegen 1860.
Auch wenn man, wenn im Pokal nur das Weiterkommen zählt, ist Blau ein echt ein Offenbarungseid. Ne? Man muss es so deutlich sagen. Du kannst gegen eine Truppe, die 2 Ligen unter dir steht, nicht so wenig Torgefahr ausstrahlen. Und da nützt dir auch 80% Ballbesitz. So viel waren es nicht, aber das ist dann alles für die Katz, wenn du nicht zu Chancen kommst und die Dinger dann auch nicht machst.
Ja, lasst uns mal bei den Toren, bei den selbstgeschossenen Toren bleiben, weil Markus Anfang das ja auch durchblicken lassen hat am Samstag bei der Pressekonferenz, dass er schon eben seit August gewarnt hätte und gesagt hätte, wir brauchen mehr Torgefahr.
Das Problem, glaube ich, habe Ende August immer mal gesagt, wir brauchen noch Torgefahr, wir müssen Tore machen, und es zieht sich durch wie ein roter Faden, und man sieht halt, der Gegner macht eigentlich mit einer Chance ein Tor. Und wir erspielen uns Chancen und machen einfach zu wenig Tore.
Ja, das sagt er wirklich gebetsmühlenartig und immer wieder. Aber ich finde, wenn du dir die Einkäufe im Sommer anschaust, und im Sommer ist Amo Aslan, der Torjäger der vergangenen Saison, mit 25 Treffern gegangen, und dann hast du versucht, mit ein paar Neuzugängen, mit Meissner, mit Zimmerschied, mit Cueto, diese Torgefahr auf mehrere Schultern zu verteilen. Dann hast du noch Kutschke, dann hast du noch Schäffler, hast du natürlich gehofft, dass Schäffler anders performt als in der Vorsaison, das hat nicht ganz geklappt. Aber du hast ja gehofft, dass die anderen zumindest ansatzweise scoren, und das haben sie nicht getan. So, also ich finde schon, dass du in dem Kader also nicht nur Blindschleichen hast, sondern Spieler drin hast, die wissen, wo die Bude steht und die es auch schon bewiesen haben.
Eine Zimmerschied mit 10 Toren voriges Jahr in Halle, Meissner 12 bei Viktoria Köln, glaube ich. Sie haben sich ja 22 Tore geholt, um die 25 Tore zu ersetzen.
So.
Und ich habe das natürlich auch gehört von Markus Anfang am Samstag. Aber er hat doch seinen Willen im Winter gekriegt.
Eben, da dachte ich mir, du hast doch den Spieler bekommen, den du unbedingt haben wolltest. Und das müssen wir ja ganz klar sagen. Also Amo Aslan war der Wunschspieler von Markus Anfang. Den wollte er haben im Winter.
Also jetzt sage ich mal so, ich habe jetzt Markus Anfang nicht im Original am Sonntag gehört, sondern lese nur die Aussage. Man könnte es ihm ja wohlwollend so auslegen, dass er mehr Torgefahr sich wünscht von den Spielern, die er hat. Wohlwollende Auslegung. Unterm Strich kannst du in der Offensive in der dritten Liga einfach nicht besser aufgestellt sein als Dynamo Dresden. Und darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Nee. Und wir brauchen auch nicht über irgendwie mehr Offensivstärke, ist doch alles Quatsch. Wer so viele hochkarätische Chancen hat, da können wir dann nur über eine individuelle Qualität bei jedem Einzelnen reden. Weil wen willst du im Sommer mehr holen als Meißner und Zimmerschied? Jetzt können wir noch Dominik Baumann holen. Bloß stell dir mal vor, die hätten im vergangenen Sommer Dominik Baumann geholt. Da hätten ja alle gefragt, wo soll denn der Junge spielen? Wir haben doch den Kutschke, wir haben doch den Schäffler. Was wollen wir denn mit dem Baumann? Außerdem hat Baumann nur gerade mal ein Jahr getroffen. Also wir brauchen jetzt nicht die Torjägerliste der vergangenen Saison durchgucken. Wir haben außerdem noch vergessen auch Borkowski. Wir haben Lämmer. Also was soll das jetzt nur die Top 5 der Torjägerliste zu verpflichten und davon auszugehen, das klappt? Ich glaube, das Problem ist dann schon, auch wenn es von außen schwerfällt zu beurteilen, irgendwo doch ein mentales. Denn mehr Chancen als Tom Zimmerschied kann man doch gar nicht haben. Wir können die Reihe ja durchgehen. Auch Dennis Borkowski hat jetzt wenig gespielt, hatte seine Chancen. Wir können auch Amor Aslan nehmen als populärstes Beispiel. Es ist ja nicht so, dass er seit seiner Rückkehr nicht auch 5, 6 wirklich gute Möglichkeiten hatte. Er hat, glaube ich, noch nicht die Top-Möglichkeit ausgelassen. Er hatte sie noch nicht und er hat sie auch noch nicht vergeben. Aber er hatte, glaube ich, wirklich 5, 6 gute Möglichkeiten. Und wenn wir ihn an dem messen, was er selbst nicht will und was auch ungerecht ist, nämlich am Vorjahr ihn zu messen, aber da wären von den 5, 6 guten Möglichkeiten wahrscheinlich 3 bis 4 drinne gewesen. Er hat letzte Woche ja gesagt, er hat einen hohen Anspruch an sich selber. Ich glaube, von den 5, 6 Dingern in den Spielen in diesem Kalenderjahr weiß er selber, muss er wahrscheinlich 2 bis 3 auch machen, um seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden.
Und das hören wir ja immer wieder von den Trainern des Gegners. Und die sagen das ja nicht, um Dynamo stark zu reden, sondern da ist schon echt was dran. Dynamo hat, speziell auch in der Offensive, den stärksten Kader in der dritten Liga. Was willst du denn noch mehr haben?
Also, wir können ja auch noch,
Niklas Hauptmann, dass das vielen auf den Nerv geht. Und so. Aber der Kader ist bockstark. Der ist wirklich richtig gut und ist oberstes Regal in der dritten Liga.
Der ist so stark, dass man im Winter den Topscorer der dritten Liga wieder weiter ausleihen könnte.
Tja.
Kommt auch noch mit dazu.
Da sind wir mal beim Thema. Was machen wir denn jetzt?
Ihr wisst ja, wie ich mit der Tabelle umgehe. Das interessiert mich grundsätzlich gar nicht. Wir müssen uns auf unsere Spiele konzentrieren und die gewinnen.
Osnabrück war letzte Saison in der 90. Minute am letzten Spieltag 6. Platz und hat innerhalb von 6 Minuten noch den 2. Platz geholt. Vielleicht ist es gut, dass Leute von außen, gegnerische Mannschaften, vielleicht auch ihr, jetzt einfach mal uns ein bisschen abschreibt. Aber ich weiß, dass jeder in dieser Mannschaft ehrgeizig ist. Egal, ob es im Fußball ist, egal, ob es bei kleinen Spielformen ist, im Training ist, beim Kartenspielen ist. Die sind so ehrgeizig, was das Gewinnen angeht. Deswegen müssen wir versuchen, die Laune und die Stimmung oben zu halten und einfach weiter dran zu glauben.
Wir machen weiter, wir arbeiten weiter, wir glauben weiter an uns. Was die anderen machen oder in uns sehen oder uns abschreiben oder sonst was, ist uns scheißegal. Wir glauben an uns. Wir bleiben eine Einheit, wir bleiben eine Truppe, wir werden nicht auseinanderfallen und werden es dann ziehen.
Also wird ja nun wirklich groß und breit diskutiert im Dynamo-Land. Ich bin jetzt sicherlich weit davon entfernt, den Stab über diese Mannschaft zu brechen. Das bringt ja jetzt auch nichts, 7 Spieltage vor Schluss zu sagen, okay, wir kapitulieren jetzt. Also glaube, aufgeben ist jetzt keine Option oder irgendwie auseinanderzubrechen. Aber natürlich überlegst du dir, und ich denke, das werden vor allen Dingen auch die Verantwortlichen machen, was kannst du jetzt machen in dieser Situation? Weil ob du so eine Möglichkeit nochmal hast, in der nächsten oder in der übernächsten Saison, eingedenk der finanziellen Lage, da stelle ich mal 2, 3 Fragezeichen dahinter. Du musst eigentlich aus meiner Sicht all in gehen. Du hast es auf dem Transfermarkt getan im letzten Sommer. Du hast auch wirklich hohes finanzielles Risiko gegangen. Und du musst in dieser Saison, die Verantwortlichen sagen, wir müssen nicht aufsteigen. Natürlich müssen sie nicht aufsteigen. Das Leben wird auch weitergehen. Und es werden auch weiterhin 25.000 zu Dynamo gehen, wenn sie nächstes Jahr erneut in der dritten Liga spielen. Aber ob es so einfach nochmal wird, in Anführungszeichen, wage ich zu bezweifeln.
Sehe ich genauso, weil du musst eins beachten, es kommt mit Aachen und der Kickers 2 Mannschaften hoch, die mit Sicherheit nicht auf Dauer in dieser dritten Liga bleiben wollen. Und es kommen 2 bis 2,5, wie gesagt, hast du die Relegation noch zwischen dritten und drittletzten, Hochkaräter runter. Und das heißt Kaiserslautern absteigen oder Rostock absteigen oder gar Schalke absteigen. Die wollen sofort wieder hoch. Also hast du schon mal 5 potenzielle oder sag mal 3 Absteiger, die sofort 2 bis 3 Absteiger, die sofort wieder hoch wollen. Hm. Und du hast 2 mit Sicherheit überragende Aufsteiger, die das Feld genauso aufmischen werden wie Münster und Ulm dieses Jahr. Und du hast 1860, du hast Bielefeld. Ingolstadt, Bielefeld, die das auch wollen. Es wird eine knüppelharte dritte Liga nächstes Jahr. Hundertprozentig. Und deshalb musst du es versuchen, jetzt zu machen.
Ich glaube, wir müssen gar nicht gucken, wer nächstes Jahr kommt und wer die anderen Mannschaften in der dritten Liga im nächsten Jahr sind. Wir müssten im nächsten Jahr einfach nur auf Dynamo gucken. Und da schwant mir wirklich Böses, wenn die Mannschaft in diesem Jahr nicht aufsteigt. Mhm. Dann kann ich mir beim besten Willen und auch wenn ich mich da wiederhole, nicht vorstellen, dass der Trainer weiterhin Markus Anfang heißt. Mag völlig unabhängig davon, ob ich mir das fachlich wünsche oder auch nicht. Das kann ich mir atmosphärisch für Dynamoland nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Verein im nächsten Jahr einen adäquaten Aufstiegskader hinstellt, so ähnlich wie wir ihn in diesem Jahr haben. Weil da ganz viel an Personal, an Struktur auch weggehen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt können wir Beispiele bemühen, dass Mannschaften, denen wir nichts zugetraut haben, manchmal auch schon über sich hinausgewachsen sind. Ja, ja, kann alles sein. Aber unter dem normal ermesslichen, glaube ich, wird es für Dynamo nächstes Jahr nichts. Und jetzt sind wir in dieser Saison. Und wie weiter, ne, ist die Frage, Jens, du sagst all in. Da bleibt ja bloß noch der Trainer. Alles andere ist ja schon gesetzt worden, ne?
Naja, ich will es mal anders fragen. Wir haben ja hier einen Experten für Langzeitbeziehungen mit Thomas Nahendorf. Der kennt sich ja aus, der weiß ja, dass man auch mal, wenn es stürmisch ist, da durchgehen muss.
Der hat lange in Auerbach gespielt, stimmt.
Ja, das meinte ich eher privat. Und ich denke, in der heutigen Zeit wird ja gesagt, wenn es einmal kurz kriselt, ach komm, lasst uns trennen. Und das ist ja im Fußballgeschäft auch manchmal ähnlich, dass man dann alles gleich umwirft. Thomas, verrat uns mal die Kniffe und Geheimnisse einer Langzeitbeziehung. Und was man da machen muss. Denn aktuell, haben wir ja vor ein paar Wochen gelernt, will man oder wollte man, vielleicht muss man sogar schon wollte man, bei Dynamo ja das Thema Kontinuität ganz oben ja. auf die Tagesordnung setzen und sagen, okay, egal was passiert, Liga unabhängig, wollen wir mit Markus Anfang weitermachen.
Also ich sage euch mal den ersten Kniff, bei uns geht es nicht um Punkte. Und auch nicht ums Tore schießen. Und das ist schon so ein Kniff.
Dass ich heute nochmal lachen muss in dem Podcast, ist großartig.
Ja, Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht. Ne? Nee, es ist ganz, wenn du jetzt nur diese 11 Spiele betrachtest und in 11 Punkten, es sind in Dresden schon Leute für weniger entlassen worden. Markus Kaczynski, ja. Alexander Schmidt, ne? Uwe Neuhaus. Die Liste kann man lang und länger machen. Aber ich bin nie ein Freund von Trainerentlassungen. War ich in meiner aktiven Zeit nie. Das lag auch daran, weil ich in Auerbach nur 2 Jahre hatte. Über die ganzen 15 oder 16 Jahre. Aber ich bin kein Freund davon. Aber auf der anderen Seite merkst du, dass er, komme ich wieder zum Tino, seiner mentalen Schiene, er kommt an die Leute nicht mehr ran. Und im Trainerschein, im Sportstudium und hast du Sportpädagogik und du hast Sportpsychologie. So war das zumindest in meiner Zeit. Und das war ein übergeordnetes Fach. Also nicht, du musst nicht nur fachspezifisch top sein, sondern du musst auch im Umgang mit der Mannschaft, die du betreust, mit den Schülern, die du betreust, erstklassig sein. Du musst wissen, wie du mit wem umgehst. Du musst die Charaktere kennen und du musst diese Mannschaft zusammenschweißen und du musst sie aufbauen. Und diese mentale Freiheit, die sehe ich momentan bei Dynamo gar nicht mehr. Die sind verkopft, die sind zu. Und deshalb haben wir ja am Anfang über dieses Thema und täglich grüßt das Murmeltier gesprochen. Es passiert immer wieder dasselbe. Und das kriegt Markus Anfang nicht raus. Es sind auch, das Psychologische ist das eine, aber das andere ist auch, wenn ich zum Beispiel in meinem Leben immer wieder dasselbe gemacht habe und es hat keine Früchte getragen, gab es irgendwann mal eine Ansage von meinen Eltern. Und er macht aber immer wieder dasselbe und bleibt dabei. Er sagt, wir spielen guten Fußball, hat er recht. Es ist der beste, spielerisch das Beste in der dritten Liga. Aber wenn ich sehe, dass das nicht mehr zum Erfolg führt, und das tut es jetzt seit Ende Januar, dann muss ich doch mal irgendwas ändern. Und wenn ich sage, scheiß drauf, wir spielen mal ein 4-2-4-2, stellen den Scheffler und den Kutschke vorne rein und dann nur Flanken von links, von rechts, von hinten, von vorn.
Aber da will ich dir gleich mal einhaken. Vorsaison, erste Krise unter Markus Anfang. Das war vorm Derby im Schacht, wo er gesagt hat, ich ändere mein System. Da haben sie ja dann in der Hinrunde ein paar Spiele gewonnen. gewirkt gewonnen, aber sie haben sie gewonnen. Da stimmen ja die Ergebnisse. Da hat die Formnote überhaupt nicht gestimmt. Aber wie gesagt, ich sage ja gerne nochmal, es gibt keine Haltungsnoten. Da haben die Ergebnisse zumindest gestimmt. Und da hat er reagiert. Da hat er gesagt, es war jetzt nicht mein Lieblingsfußball, aber er hat wenigstens was gemacht.
Ja, und das meine ich damit. Er besteht auf seinem System. Und Richtig. Du siehst, die gegnerischen Trainer haben sich darauf eingestellt. Sascha Hildmann jetzt am Samstag gar nicht mal so. Münster hat trotzdem gewonnen. Also funktioniert das, was er spielt, funktioniert seit dem 20., seit dem 27. Januar nicht mehr. Und wie gesagt, wenn ich das in meinen Jugendjahren so durchgezogen habe, gesagt, das ist jetzt meine Idee, ich ziehe die durch und es hat immer wieder, und ich bin immer wieder in die Scheiße reingelaufen, dann kam meine Mutter, da gab es verhinderte Löffeln und die hat dann gesagt, du machst das jetzt mal so und so. Und dann muss ich halt auch mal was ändern, auch wenn es nicht meine Idee von Fußball ist. Die dritte Liga ist nicht, vielleicht ist er, hast du das nicht vor kurzem sogar mal gesagt, vielleicht ist er sogar überqualifiziert für die dritte Liga. Mhm. Aber die dritte Liga ist nun mal ein Hauen und Stechen und dieses Stechen vergessen sie ab und zu.
Ich bleibe dabei, er ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ich sag ja, vielleicht ist die dritte Liga wirklich nicht so sein Betätigungsfeld, wo er sagt, Mensch, dort kann ich mein System so richtig ausprobieren. Aber ich bin ja bei euch. Momentan gibt's immer wieder Ausreden. Es ist der Rasen, es ist der Schiedsrichter, es ist das Pech, es ist immer irgendetwas. So, wie gesagt, ich bin wieder bei Hermann Gerland. Ja. Immer Pech ist dann irgendwann trotzdem mal Unvermögen. Und die Bilanz ist halt einfach Grotte.
Darf ich dann nochmal aber sagen? Ich sage jetzt nochmal aber. Ich hatte es ja vorhin schon mal. Jetzt drehe ich mal das aber in die andere Richtung und gucke halt nochmal auf die Tabelle, ne? Und zitiere dann Thomas, die beste erste Halbzeit des Kalenderjahres, Chancen waren da. Es sind jetzt 3 Punkte hinterm Spitzenreiter, hinter Regensburg. Ne? Ich meine, wenn das Wochenende läuft, wie es läuft, also das kommende, ist Dynamo Tabellenführer.
Nee, das können sie nicht schaffen, weil Münster gegen Regensburg spielt. Der Sieger ist Tabellenführer, ja. Aber das Kuriose ist, Regensburg ist jetzt Tabellenführer, verlieren sie in Münster und Dresden gewinnt gegen Saarbrücken, hat Dresden Regensburg wieder eingeholt.
Sagen wir mal so, zumindest kann Dynamo am Wochenende schon wieder, und da gehört jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel dazu, auf dem Aufstiegsplatz stehen. Mehr geht ja dann erstmal, rein tabellarisch auch nicht. Jens hat von personeller Kontinuität gesprochen, von einem guten Trainer. Ihr loben zu Recht das Spielsystem und kritisieren als einziges die Chancenverwertung und das auch zu Recht. Ich bin trotzdem deswegen das Aber geneigt, das Ding weiterlaufen zu lassen jetzt.
Aber also, wie lange noch? Wie lange willst du jetzt noch sagen, okay, wir gucken
das
noch
weiter? Das wäre das Aber vom Aber, genau. Ja. Weil, wie gesagt, das war der Einstieg heute in unser Gespräch. Münster war insofern der Schritt nach vorne, dass es einfach, es ist jetzt ein kleiner Schritt gewesen, aber dass es eben eine top erste Halbzeit war. Mal abgesehen, dass es keine Tore gab. Aber das war halt schon eine deutliche Verbesserung gegenüber den trostlosen vier blauen inklusive Auswärtsspielen davor. Insofern würde ich jetzt doch mal um Kontinuität oder um Geduld werben und würde mal jetzt einfach das Glas ist ganz voll Arslan zitieren und sagen, lasst mal noch.
Ja, dann musst du aber ganz deutlich auch sagen, okay, dann auch nächste Saison möglicherweise weiter dritte Liga. Dann musst du es aber auch so offen kommunizieren und sagen, okay, wir halten an diesem Trainer fest, wir sind von diesem komplett überzeugt und wir gehen notfalls, so wie es der Aufsichtsrat Anfang März kommuniziert hat, wir gehen notfalls auch weiter mit ihm in die dritte Liga.
Du, und ich glaube, das könnte man sogar machen, andernorts funktioniert das ja auch. Ja,
aber du hast doch vorhin noch gesagt, dass du nicht daran glaubst.
Naja, klar, ich glaube halt nicht in Dresden dran, dass das ein Modell ist, das funktioniert, das haben schon andere Vereine bewiesen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Modell für Dynamoland, für Dynamo Dresden, für diesen emotionalen, aufgeregten Verein, dass das funktioniert. Und das ist alles, ich halte das total für Lippenbekenntnisse, zu sagen, wir steigen mit Markus Anfang nicht auf und versuchen es nächstes Jahr nochmal.
Wenn Markus Anfang jetzt schon die Erfolge hätte, die ein Christian Streich hätte, würde sie sicherlich auch sagen, ja, der hat so viele Verdienste und wir machen das, wir ziehen das durch, Augen zu und durch. Aber so viele Verdienste hat er jetzt auch noch nicht um Dynamo Dresden.
Nee, und ich sehe da noch ein ganz anderes Problem. Das Problem ist die Pressemitteilung vom 6. März mit diesem Lippenbekenntnis, Liga-unabhängig Lippenbekenntnis. Es war ja klar dargelegt, es ist ja schriftlich niedergelegt. Und ich glaube, wenn der Aufsichtsrat jetzt reagiert oder beide Geschäftsführer, Was willst du denn in dem Aufsichtsrat noch glauben, wenn er dir 4 Wochen vorher in der Pressemitteilung schreibt, wir halten Liga unabhängig an ihm fest, dann kannst du ihn ja gar nicht jetzt rausschmeißen, weil du ja dann dein Gesicht verlierst. Ne? Und dann sagen sie irgendwas Anfang Mai und die Fans sagen, ne, also im März habt ihr es so gesagt und warum soll man euch das jetzt glauben, was ihr im Mai sagt? Und dann bin ich auch auf Tinos Linie, du hast ab 1.7. definitiv einen neuen Trainer hier, wenn sie nicht aufsteigen.
Also, dass sich der Aufsichtsrat mit dieser Erklärung selbst eingemacht hat, da sind wir uns ja alle einig. Und na klar müssen sie daran festhalten, wenn sie glaubwürdig bleiben wollen. Und ich glaube aber eben nicht, wenn Dynamo nicht aufsteigt, dass der mitgliedergeführte Traditionsverein, dass seine Mitglieder das alles so hinnehmen. Dass man einfach sagt, ja gut, dann fangen wir nächstes Jahr halt nochmal an, weil dafür ist die Personalie Markus Anfang auch zu umstritten und wird zu sehr diskutiert. Das ist jetzt sage ich mal, kein Fanliebling wie Ralf Minge. Wenn der gesagt hätte, wir greifen nächstes Jahr nochmal an, wären ihm die Leute gefolgt, behaupte ich.
Ja.
Ich meine, bei Markus Anfang diskutieren wir schon über einzelne Auswechslungen und das nicht erst in diesem Jahr, die diskutieren wir schon ewig und das ist im Fanvolk rumort. Das tut es ja auch nicht erst seit 2 Wochen oder 4 Wochen, sondern es gab immer so eine Grundskepsis. Und jetzt transportiere ich mal nur, gebe mal nur wieder, was ich so höre und aufnehme in sozialen Medien von Leuten, die näher dran sind, die auch, sage ich mal, in Fankreisen unterwegs sind. Und dass dann das notorisch aufgeregte Dynamo Dresden es aushält, mit einem Trainer oder mit dieser Mannschaft nicht aufzusteigen und in aller Größe und Würde zu sagen, gut, dann greifen wir nächstes Jahr nochmal neu an. Da fehlt mir einfach der Glaube und da fehlen mir auch die historischen Belege, dass das funktioniert.
Weil du es dann zweimal nicht geschafft hast.
Eben das. Du hast es zweimal nicht geschafft. Du hast gesagt, du machst einen 2-Jahres-Plan, bist im ersten Jahr knapp gescheitert, nach einer starken Rückrunde. Und jetzt stehst du wieder an dem Punkt, an dem du im Vorjahr warst. Und im Vorjahr waren sie aber deutlich besser drauf. Und der Vertrag von Markus Anfang verlängert sich nur bei Aufstieg in die zweite Liga. Und dann glaube ich auch, dass er von sich aus sagen wird, ich mache nicht weiter.
Pass auf, Thomas. Und das, glaube ich, ist das kleine Hintertürchen, an das der Aufsichtsrat auch glaubt.
Ja.
Das mag jetzt ein bisschen spitz formuliert sein. Aber ich glaube, das ist dann der Punkt, dass Markus Anfang sagt, okay, ich hatte jetzt hier meine 2 Jahre, es hieß auch immer daran, es hat Ralf Becker zumindest, wollte daran abgerechnet werden und hat dann auch Markus Anfang immer ein Stück mitgenommen, berechnet uns beide daran ab, dass Markus Anfang sagt, okay, mein Vertrag ist jetzt ausgelaufen, ich möchte den nie verlängern und das dann kann man sich natürlich als Gremium hinstellen und sagen, na gut, wenn der Trainer nicht mehr will, da können wir jetzt nicht zwingen. Aber wir hätten jetzt schon personelle Kontinuität gewollt. Die Win-Win-Situation ist, Dynamo steigt doch noch irgendwie auf. Und das Hintertürchen ist, Markus Anfang will nicht mehr.
Und das, da kann der Aufsichtsrat sagen, also wir hätten es ja gern gewollt, aber der Trainer will nicht. Ne? So kann man sich dann drehen. Ist böse, aber eine Möglichkeit.
Ich will aber jetzt noch gar nicht über den Sommer reden. Ich will jetzt erstmal über den Sonntag reden. Also was passiert denn? Wir müssen ja auch über alle Möglichkeiten mal sprechen. Also wenn Dynamo gewinnt, ist alles schön. Und ganz klar, wir wünschen uns ja nichts mehr. Also, weil auch immer gesagt wird, Mensch, die Journalisten und so. Nee, also ganz ehrlich, einen schönen, soliden 2-0, 3-0-Sieg würde ich mir wirklich echt wünschen am Sonntag. Aber man muss ja auch mal den Fall ins Auge fassen. Und so wie die Rückrunde läuft, ist das nicht ganz ausgeschlossen, dass es so nicht läuft am Sonntag gegen den Pokalschreck Saarbrücken. Vielleicht sind die noch, wir nehmen ja jetzt vor dem Halbfinale auf, dann noch bei ihrem Pokalspiel, wie auch immer das ausgegangen ist. Aber wenn das nicht läuft...
Ja, du kannst wirklich hoffen, dass die auf ihrer Koppel in Saarbrücken lange spielen müssen und dann am Sonntag herkommen und haben noch ganz andere Dinge im Kopf. Egal wie. Und die Hoffnung ist, dass du bis zur 10. Minute einen reingemurmelt hast und dann der Kopf hochgeht. Eine andere Hoffnung, muss ich da ganz ehrlich sagen, habe ich schon fast gar nicht mehr. Dass sie eins reinstolpern, dass irgendwann mal irgendeiner sich traut, aus 20 Metern aufs Tor zu schießen und der kommt halt mal gut. Oder du veredelst mal eine gute Kombination oder du schießt so ein Tor wie in Mannheim beim 1-0. Alles wurscht. Aber ich denke mal, je länger das auch gegen Saarbrücken 0-0 stehen würde, umso schwieriger wird es für deinen Kopf.
Und ich frage euch jetzt nochmal, Dynamo hat ja auch in Aufstiegsspielzeiten den Trainer kurz vor Ultimo nochmal gewechselt. 2011 musste der Kollege Mauksch gehen, Ralf Lohse kam. Und 2021, Thomas hat es vorhin schon gesagt, Markus Kauczynski. Und da kam dann Alexander Schmidt. Was ist denn anders jetzt als in den Spielzeiten 2021 beziehungsweise 2011?
Die Pressemitteilung des Aufsichtsrates.
Gut, klar.
Und daran ergänzend, wir haben noch 3 Spieltage, bis es spitz auf Knopf steht. Mhm. Ich glaube noch, ist immer noch so dieses Ding, ja, wir gewinnen gegen Saarbrücken und alles wird doch irgendwie gut. Und das ist halt auch der so dieser Glaube oder diese Hoffnung, so, man glaubt ja oder möchte ja auch tatsächlich immer ans Gute glauben, dass es noch irgendwie diese Wendung gibt, auch unter dem, was ich vorhin sagte, dieses Negativmomentum kann ja nicht ewig anhalten. Und ich glaube, diese 3 Spiele, 3 Wochen geben sich jetzt alle irgendwie und schieben auch alle möglichen Konsequenzen noch ganz weit weg.
Also bis Regensburg.
Regensburg, ich könnte mir vorstellen, Regensburg könnte dann der letzte Tropfen sein, der dann nochmal eine Entscheidung womöglich herausfordert.
Kann es aber auch schon zu spät sein. Also von hinten drückt er jetzt sogar, man muss ja jetzt sogar auf Spiele gucken, wie wir haben vorhin schon angesprochen, Fahr gegen Sandhausen.
Jetzt guck
und ich war so happy, dass Fahr noch den Ausgleich, ich wollte noch ein paar Osterhasen an Nikolas Winter schicken, dass der diesen Elfmeter da gegeben hat, wirklich. Also jetzt guckst du schon auf Platz 5, dass du irgendwie Vierter wirst und der den DFB-Platz dort über die Liga holst. Weiß ja nicht, ob du den Sachsenpokal gewinnst. Also ein Wahnsinn. Hätte mir das einer im Winter gesagt.
Ich glaube, die nächsten 3 Wochen sind insofern auch entscheidend. A, weil es natürlich immer weniger Spiele werden. Hm. B, weil in der Tabellenspitze es jetzt in den nächsten 3 Wochen extrem viele Spiele gibt, wo die ersten 3 Mannschaften, 4 Mannschaften gegeneinander spielen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, am letzten Aprilwochenende gibt es das Auswärtsspiel in Regensburg. Das könnte so ein Punkt sein, wo man dann...
noch 3 Spiele.
Pass auf, 1-1 gegen Saarbrücken, du gewinnst in Freiburg, du gewinnst gegen Köln und verlierst in Regensburg.
Da ist wieder Tino-Optimismus mal.
Nee, da ist, glaube ich, nichts aus dieser Welt. Und am Ende guckst du nach diesen 3-4 Spielen auf die Tabelle und stellst fest, du bist vielleicht sogar Tabellenführer, weil der Rest, weil das Momentum in Münster weg ist. Es kann aber auch sein, mit der Bilanz bist du Vierter und sagst, Mist, jetzt sind es noch 2 Punkte Rückstand, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Keine Ahnung.
Ja, jetzt spielt Münster Regensburg, dann muss Regensburg nach Ulm und dann spielt Dresden in Regensburg. Ja, und ich habe jetzt auf Twitter gelesen, Dynamo hat das einfachste Restprogramm von allen. Und das habe ich mir mal angeschaut, das einfache Restprogramm. Die haben alle mehr Punkte geholt als Dynamo in der Rückrunde.
Na gut, das ist aber auch nicht schwierig. Also Dynamo in der Rückrunde also ist
das einfachste, einfache Restprogramm. Selbst Freiburg, die abgeschlagen letzter sind, haben mehr Punkte geholt.
Pass auf, jetzt sage ich euch, was ich am Wochenende gemacht habe. Das mache ich immer ganz gerne, um mir irgendwie eine Gewissheit zu holen. Ich tippe die Spiele mal durch. Ne? Und da habe ich die also durchgetippt, der ersten 5 Mannschaften. Und würde mir mal selbst unterstellen, dass ich immer einen Ticken zu Dynamo freundlich tippe. Jens, das mag dich jetzt vielleicht überraschen, dass ich da optimistisch bin. Und am Ende habe ich geguckt, nach 38 Spieltagen, habe festgestellt, ey Mist, da war, glaube ich, Dynamo Dritter. In meiner eigenen persönlichen, schön gefärbten, schwarz-gelben Rechnung waren die nur Dritter.
Relegation, und, hurra.
Ja, der klingt jetzt gerade wie Endstation Sehnsucht, ne? Wenn du Vierter bist. Aber da dachte ich, ey Mist, dieses Restprogramm ist... Von wegen das Leichteste. Wenn die nächsten 3 Wochen irgendwie so laufen, wie sie laufen, oh oh.
Okay.
Also
ich würde ja jetzt gerne deine Tipps durchgehen. Also ich würde ja jetzt wirklich gerne deine Tipps durchgehen. Saarbrücken, hast du da einen Sieg getippt?
Hab ich klar, glaube ich, einen Sieg getippt.
Okay, dann auswärts Freiburg?
Da habe ich auch auswärts Sieg getippt. Also okay. Glaube ich schon.
Dann Heimspiel Viktoria Köln?
Ich glaube, da habe ich unentschieden.
Okay.
Oder Sieg. Auf jeden Fall habe ich Regensburg-Niederlage getippt, einfach damit es nie zu optimistisch ist. Ich habe gedacht, nee, du kannst jetzt ja nie jedes Ding Sieg tippen, so funktioniert das Ding nicht. Also habe ich, glaube ich, in Regensburg-Niederlage eingebaut.
Ferl?
Habe dann Ferl, glaube ich, auch Sieg. Habe Haching verlieren, da fiel mir nämlich Markus Kauczynski ein.
Ja, da waren wir zusammen unten.
Na genau, das war, wo du auch dachtest, wie geht denn das? Und Duisburg noch Sieg. Also auf jeden Fall war Dynamo dann, und ich habe das einfach durchgetippt, ohne auf die Tabelle zu gucken. Was man natürlich auch nie machen darf, weil 3 Spieltage vor Schluss ist der Blick auf die Tabelle immer ein wichtiger, weil es dann neue Konstellationen gibt. Ist mir auch klar. Auf jeden Fall ist das mit dem Restprogramm, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, ist das jetzt nicht so eine Sache, wo du sagst, Naja, komm, ich habe das ja auch gelesen. Es geht eigentlich bloß noch für Duisburg um was und für Regensburg. Der Rest steht irgendwo
in der Tabelle. Die spielen ja am einfachsten, am befreitesten auf. Die Mannschaften, für die es genau um gar nichts mehr geht, und die haben Spaß an der Freude.
Und für die ist Dynamo auch weiterhin das Spiel des Jahres.
So sieht's aus. Egal ob in Dresden oder bei sich zu Hause. Also die freuen sich. So. Die machen sich einen Latz um und sagen, ach, Dynamo Dresden kommt. Was kommt denn jetzt am Sonntag?
Saarbrücken.
Richtig. So. Und Kutschke und Will sind wieder dabei. Ich finde, für das Grundgefüge dieser Mannschaft, auch wenn sie es ohne die beiden gut gemacht haben, aber für die Struktur ist das nicht ganz unwichtig.
Wenn der Kapitän und der Vizekapitän wieder zur Verfügung stehen, klar, auf jeden Fall.
Gut.
Ja, aber auch die müssen es reißen, auch die müssen ihren Kopf freikriegen. Auch die haben bis auf das Münsterspiel die ganze Misere in der Rückrunde mitgemacht. Ich hoffe, es kommt mal eine Ansage, dass mal, wie Justin Eilers sagt, was Verrücktes, dass vielleicht irgendwann mal einer explodiert auf dem Rasen, verbal und dann auch leistungsmäßig, dass sie ihren Kopf freischießen. Es ist das mentale Problem, Jens. Ja. Sind wir wieder beim Skispringen?
Ja. Bin ich komplett bei dir. Die Mannschaft ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, viel zu verkopft. Es wird eigentlich immer Modus A gemacht und es müsste eigentlich mal jemand kommen, der das Fenster aufreißt und sagt, wir lüften mal durch und wir machen mal was anderes. Und wir machen nicht immer Modus A. Darum
geht es. Sie müssen ja keinen Film über Graugänse angucken. Das funktioniert nicht so gut.
Du lachst schon wieder.
aber irgendwas anderes. Unser Trainer hat gesagt, seift euch mal zu, das geht nicht im Profifußball.
Nee.
Ne? Also das hilft ja, glaube ich, auch nicht wirklich.
Nee, aber mal von irgendwas, wie gesagt, mal irgendwas anders machen. Hm. Irgendwie auch zu Hause eine andere Herangehensweise, also vorm Spiel. Ne? Dass du auch da mal sagst, Mensch, jetzt setzen wir mal neue Reizpunkte.
Ja, sag mal so, wenn wir es ein bisschen personell faktisch machen wollen, das ist echt ein Punkt, wo ich denke, das hat Thomas, das klang vorhin bei dir so durch, wenn du seit Januar immer weiterspielst, wenn du das Leistungsprinzip immer wieder betonst und dann spielt bei einer Bilanz von, jetzt sind wir, wie gesagt, bei 11 Spielen, 11 Punkte, trotzdem immer die gleiche Startelf. Wenn ich da alles glaube, das heißt ja, dass die Nummer 12 bis Nummer 16 deutlich hinter der ersten Elf ist. Und da fällt mir der Glaube halt echt schwer. Und wenn wir sagen, mach mal was Verrücktes, dann bring doch diesen Coeto einfach mal von Anfang an. Und dann nimm ihn halt zur Halbzeit runter, wenn es, schon 4 Wochen her, wo ich das gehört habe, wenn es mit der Luft nie reicht. Das will ich mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen, dass das nie reicht. Also bring doch einfach auch mal einen Borkowski von Anfang an oder was auch immer.
Ja, die haben es im Blauen aber eben doch nicht gerissen.
Nee, da hast du schon recht. Ja, aber na klar, wenn du jetzt. Aber was Verrücktes ist auch einfach mal was probieren. Und was, ich meine, ich bringe Namen Flachodimos auch gern nochmal. Da heißt es jetzt wahrscheinlich, da ist verletzt. Das kann sein oder das wird so sein. Aber da ist ja jetzt nicht seit 4 Wochen verletzt. Ist der so weit hinten dran, dass der gar kein Spiel mehr kriegt, gar keine Minute mehr? Was ist mit Scheffler? Ist der so weit dahinter, dass da gar nichts mehr geht? Ich stelle jetzt Fragen an das Außenstehenden. Ne? Mhm. Wenn Markus Anfang sagt, ja, Herr Meier, das ist so, dann glaube ich das halt auch. Dann ist es wahrscheinlich so.
Jetzt ist es so, dass er hier und da mal kleinere Wehwehchen hat, aber er kämpft sich dadurch, vorbildlich kämpft er sich dadurch. Aber dieses Level, was wir uns eigentlich erhofft haben, was er wieder erreichen sollte, ich glaube, da ist er leider noch nicht so.
Das fällt mir echt schwer, dass dieser hochveranlagte Kader, dass der sich auf 15 Spieler reduzieren soll.
Was sagen wir denn zu Alias Zazar, der kommen wird?
Die Kollegen. Paul Will ersetzt, oder?
Ja, aber Paul Will bleibt ja, wenn er in der zweiten Liga steigt, dann bleibt.
Und wenn nicht, ist es Paul Will ersetzt.
Okay.
Ja, und Paul Will hat ja außerdem gesagt, wenn Markus Anfang Trainer bleibt, könnte er vielleicht auch in der dritten Liga bleiben. Ist jetzt ganz viel Konjunktiv, aber wahrscheinlich hast du recht, Thomas. Ich habe zuerst gedacht, wieder einer aus Halle. Und dachte mir dann so die Daten, auch so Körpergröße und so weiter, das liest sich erstmal alles nicht schlecht und dachte, eine gute Investition in die Zukunft, egal ob die in Liga 2 oder 3 stattfindet. Und irgendwie fiel mir dann auch Marco Hartmann ein, wo man auch so dachte, als der damals verpflichtet wurde, was ist denn das für einer? Und ich glaube, da hat, sage ich jetzt mal ganz salopp, Dynamo nichts falsch gemacht. Wahrscheinlich Ralf Becker nichts falsch gemacht, ne? Den wird er ja noch gescoutet oder beziehungsweise so vorverpflichtet haben, also alles festgemacht haben.
Wieder aus Halle, einer. Ja. Also das ist schon Filiale.
Last but not least, der Termin fürs Sachsen-Pokal-Halbfinale steht auch fest. Es ist der 24. April geworden, auch da wurde ja viel spekuliert. Ich sag mal, die Anschlusszeit passt, glaube ich, beiden Vereinen nicht so sehr, aber da hat der TV-Medienpartner gesagt, wir würden ganz gerne spätabend spielen, 20.20 Uhr. So.
Ja, also wenn du es schon schaffst, das Pokalspiel auf den Termin zu legen, an den du spielen willst, ja, auch wenn Hermann Winkler
so spitzfindig, oder?
Spitzfindig gesagt hat, spielt mal lieber Fußball, als euch darüber aufzuregen, so interpretiert.
Ja.
Dann musst du die Anschlusszeit nehmen. Dann kannst du nicht sagen, also wir wollten aber 18 Uhr spielen, dann musst du 20.20 Uhr spielen.
Na, ich sag mal ganz uneigennützig als Schwarz-Gelb-Podcast, danke Sächsischer Verband, dass er das auf den 24. gelegt hat und nicht auf den 10., wie es vielleicht auch mal im Gespräch war, damit wir nächste Woche ganz in Ruhe unseren Live-Talk in Pirna durchziehen können, Jens, oder?
Soll ich jetzt nochmal danke Hermann Winkler sagen?
Nee.
Danke Hermann Winkler.
Vielen Dank. Du kannst doch sagen, danke Dynamo, weil es war ja Dynamo-Wunsch und das hatte mit uns jetzt wenig zu tun.
Mhm. Ja. Aber Zwickau findet, glaube ich, die Anschlusszeit nicht ganz so prickelnd. Also,
Zwickau hat sich ja auf den sozialen Netzwerken, sie wollten den Kindern auch die Möglichkeit geben, das Spiel zu sehen.
Mhm. Aber ja, die gehen doch aber heutzutage nicht mehr vor 10:30 ins Bett.
Ja, aber ich sag ganz ehrlich, wenn du mit einem 10-11-Jährigen, ja, wenn du mit einem 10-11-Jährigen gehen willst, dann rechne mal Verlängerung und Elfmeterschießen mit ein, dann bist du Mitternacht zu Hause.
Mhm. Nee, ich verstehe das schon.
Und am nächsten Tag ist Schule, Tino.
Ja, ja.
So. Aber da fallen die ersten zwei Stunden aus, weil die Deutschlehrerin krank ist und die Ethiklehrerin schon Biologie vertritt.
Die Ethiklehrerin
war vielleicht selbst beim Spiel, in der GGZ-Arena.
Die Ethiklehrerin muss in Religion aushelfen.
Richtig. Naro, wir verbringen das nächste Wochenende gemeinsam. Also nicht, keine Sorge, wir wohnen nicht gemeinsam, aber bei den sportlichen Events sehen wir uns Samstagabend.
Wir sehen uns am Samstag beim letzten Sachsen-Derby im Handball.
Mhm.
Für längere Zeit, leider. Und am Sonntag gucke ich mal den Jungs zu, wie sie Bälle in den Korb werfen. Und der Kollege Jens Maßlich darf sich mal austoben bei Saarbrücken, weil er schon sagte, er bringt die Wende.
Nein, ihr habt es doch gesagt, man muss mal was Verrücktes machen.
Richtig, ja, eben, wechselt Tag 24 den Reporter und wir sind mal sehr gespannt. Also ob das dann die Wende bringt.
Er steht unter Druck. Ich bleibe in der Halle. Am Sonntag sehen wir uns auf alle Fälle.
Ja.
Und am Sonntag gehe ich zu Michael Born.
Genau. In die Morgan Arena.
In die Morgan Arena.
Naro, vielen Dank. Danke für deine
Expertise
und eine gute Zeit. Und wir hoffen auf die Wende.
Immer wieder gern. Wir hören uns.
Danke. Ciao. Ja,
danke. Ciao.
So, Tino. Also ich merke schon, der Optimismus ist beim Kollegen Bayer nicht flöten gegangen aus der Runde raus. Also auch wenn du jetzt nur noch auf Platz 3 tippst, aber ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, Stand jetzt, sagen würden, okay, wir würden Platz 3. Nee, ich will keinen Platz 3, ich will keine Relegation. Willst du tatsächlich Relegation, ich sag mal, Gegner, Rostock, Kaiserslautern, Schalke 04? Das ist so, was du dir für Ende Mai vorschwebst, ja?
Ich möchte gar keine Relegation, überhaupt nicht. Ich habe ja nur mal so grob durchgeschaut, gerechnet. Mhm. Und ist ja. Und ich könnte dir sagen, vielleicht trägt das, ich weiß nicht, zu deiner Erheiterung oder zeugt von meinem Optimismus. Ich glaube, dass ein direkter Dynamo-Aufstieg wahrscheinlicher ist als die Meisterschaft für den FC Bayern. Siehst du, ich wusste, dass ich dich damit durchaus amüsieren kann.
Neulich hattest du ja noch die Meisterschaft des FC Bayern. Die hat jetzt sogar dein Trainer, der Kollege Thomas Tuchel.
Das ist nicht mein Trainer.
Die hat Thomas Tuchel.
Da steht jetzt übrigens auch die Trainerfrage, wie ich den Medien
entnehme. Da soll die Trainerfrage auch stehen, ja, genau.
Also ich auch wenn das gerade jetzt, ja, also ich bin durchaus optimistisch, klingt so doof. Optimistisch klingt so hier. Blendet alles aus sieht nur alles in strahlend gelben Farben. So ist es ja nicht. Und trotzdem glaube ich, habe ich vor Sonntag vor Saarbrücken ein gutes Gefühl.
Ja, das sagst du ja aber schon die ganze Rückrunde. Nee, ich sage jetzt einfach
Augen zu und durch. Ich habe es aber schon wieder. Ich will dir auch ehrlich sein. Ich will dir ja ehrlich beschreiben, was ich fühle.
Ich fühle gar nichts mehr.
Was Dynamo anbetrifft und denke, das geht am Sonntag.
Gut. Teilt ihr den Optimismus vom Kollegen Meyer? Macht mit beim Radeberger Spieltagstipp, könnt ihr tolle Preise gewinnen. Alle Infos gibt's in der Dynamo-App. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wenn es nicht gut ausgeht, wird's ungemütlich. Das können wir, glaube ich, prophezeien. Aber das Wetter soll ein Gedicht werden. Es soll richtig schön warm werden. Also wir kriegen aber richtig schön Frühling. Da kannst du nochmal richtig schön laufen. Kannst nochmal alles geben, Tino.
Ich habe auch noch am Wochenende noch mal ein gutes Läufchen. Hab ich
okay.
Noch mal. Ja. Für Sonntag stehen 35 Kilometer im Plan.
Okay, da musst du aber dann irgendwann bei Zeiten fertig sein, oder? Also damit der Dynamo gucken kannst. Also solltest absolut. Du irgendwie absolut. Nee, um 9?
Nein, um 9 bin ich fast schon im Ziel. Ich glaube, Start ist irgendwann früh, so 6, 6.30 Uhr. Ich bin ein bekennender Morgenläufer.
Aha. Na dann.
Noch etwas, was uns nicht verbindet. Ich höre es schon aus deiner,
deiner Reaktion. Nö, ich freue mich für dich. Also
von da kommst daher. Du erst nach Hause von deinem Wochenende aus Samstagabend ausflügen, jetzt wo du wieder Bier trinken darfst. Du musst,
Gott sei Dank.
Du musst nicht reagieren, Jens. Auch keine Reaktion ist eine Reaktion.
Gott sei Dank. In diesem Sinne, viel Spaß beim Laufen und noch wichtiger wären 3 Punkte für Dynamo.
Möchte ich dir nicht widersprechen. Bis nächste Woche in Pirna.
Bis nächste Woche in Pirna, genau. 10. April. Gibt noch Tickets.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.